Hunde sind extrem interessante Tiere. Sie begleiten die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren und werden sicherlich nicht ohne Grund als die besten Freunde des Menschen bezeichnet. Aber auch rund um Hunde tummeln sich viele Mythen und viele Fragen, die es sich lohnt zu erforschen. Und genau das möchte ich mir in dieser Folge einmal anschauen. Meine Gästin in dieser Folge ist Marie Nitschner. Sie ist Verhaltensbiologin und Hundetrainerin und hat das Buch geschrieben »Die Persönlichkeit des Hundes«. Und genau darum soll es in dieser Folge nun gehen. Es geht um Wissenschaft an und mit Hunden. Wir sprechen über Verhalten und Persönlichkeit der Tiere und natürlich auch über Zucht und die Frage nach der Ethik. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. In dieser Folge spreche ich mit Marie Nitschner über Hunde. Sie ist Verhaltensbiologin, Hundetrainerin und hat das Buch geschrieben »Die Persönlichkeit des Hundes – Wie Gene und Umwelt das Wesen bestimmen«. Herzlich willkommen in der Sendung, Marie. Hallo.
Hallöchen, guten Morgen und danke für die Einladung.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du zugesagt hast. Es ist so, dass dieses Thema, ich würde es jetzt mal als ein bisschen ein seichteres Thema beschreiben, aber es zeigt einfach mal, es zeigt mal wieder, dass Wissenschaft einfach in jedem Feld super spannend ist. Würdest du dem widersprechen?
Na, ich würde sagen, ich befinde mich ja da quasi im Pool mit den ganzen Streitereien und so, die es da gibt und die teilweise mit ziemlich harten Bandagen gekämpft werden. Von daher würde ich die Sache mit dem seicht, vielleicht von außen betrachtet, sage ich mal.
Ja, und du bist ja genau jetzt hier, um mir da mal einen anderen Blick zu geben. Das finde ich super spannend. Wie bist du auf das Thema Hunde gekommen? Also Verhaltensbiologie hast du ja gemacht. Ist das dann irgendwie naheliegend oder was ist dein Interesse da?
Naja, also ich habe tatsächlich wie vermutlich viele Kinder schon immer gedacht, oh, ich würde später gern was mit Hunden machen. Dann war meine erste Idee Tierärztin. Das hat aus Gründen des nicht ganz so hervorragenden Abi-Durchschnitts nicht geklappt. Und dann habe ich Biologie gemacht, weil ich, nachdem ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe, gedacht habe, ach, das ist mit der Natur und diesen Pflanzen und so ist eigentlich auch ganz spannend. Und dann dachte ich, naja, in Biologie hast du beide Seiten. Natürlich ohne eine konkrete Vorstellung, was ich später machen wollen würde. Und dann habe ich im Studium Verhaltensbiologie gemacht, wie gesagt, und durch Zufall bin ich hier in Leipzig am Max-Planck-Institut gelandet, zunächst als Praktikantin, in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Kognition von Hunden beschäftigt hat.
Ach krass.
Und das war das, von dem ich nicht wusste, dass ich das immer wollte, sozusagen, weil ich nicht wusste, dass es diese Art Forschung gibt.
Ich wusste das auch nicht. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich eben diesen Blick für mich also als neu empfunden habe. Was ist das denn was sind das für Forschungsfragen, die ihr euch da anschaut oder angeschaut habt?
Genau, in der Arbeitsgruppe war so, das war am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Also da ging es um Menschwerdung, verschiedene Aspekte da. Unter anderem gibt es da eine Genetikabteilung und Sachen, die sich mit Linguistik beschäftigt haben. Und in der Abteilung, in der ich war, ging es um vergleichende und Entwicklungspsychologie. Und der damalige Direktor Michael Tomasello, der hat sich vor allen Dingen es ging im Großen um die Evolution des menschlichen Denkens sozusagen. Und die großen Vergleichsgruppen waren da die Kinder, also menschliche Kinder und die Menschenaffen, einfach um zu schauen, was evolutionär da so parallel gelaufen ist und was womöglich daraus entstanden ist und was in der Menschwerdung entstanden ist. Und weil natürlich Menschenaffen und Menschen zwar evolutionär sehr eng verwandt sind, aber in sehr, sehr unterschiedlichen Habitaten, ökologischen Nischen, wie auch immer man das in diesem Kontext nennen mag, leben, gab es eine kleine Arbeitsgruppe noch in der Abteilung, die sich mit Hunden befasst hat, weil Hunde zwar ja evolutionär nicht so nah am Menschen sind, aber quasi in der Umwelt sehr, sehr, sehr nah mit dem Menschen zusammenleben. Mhm. Genau, und dann hat man quasi, oder war die Frage zu schauen, was ergibt sich quasi aus derselben Umwelt, in der die Hunde mit dem Menschen leben, möglicherweise an kognitiven Fähigkeiten.
Das ist super spannend. Und dann hast du irgendwann dich entschlossen, auch dich darauf zu spezialisieren, und dann ist dieses Buch entstanden. Wie kam es dazu?
Also erstmal war ich da, ich glaube 2007 habe ich da als Praktikantin angefangen, dann habe ich irgendwann meine Diplomarbeit dort gemacht, Doktorarbeit und noch ein Postdoc. Und dann war leider, die Arbeitsgruppe gab es dann nicht mehr, weil der Direktor dann in Rente gegangen ist. Und ich wusste aber, dass ich in Leipzig bleiben will, weswegen eine wissenschaftliche Karriere quasi ausgeschlossen war, weil dann hätte man ja weggemusst und so weiter. Und dann habe ich schon noch, als ich am Max-Planck-Institut war, angefangen, eben so Wissenschaftskommunikation rund um Hunde zu machen. Und habe einen Blog gestartet, der hieß hundeprofil.de, heißt er immer noch, aber den bespiele ich nicht mehr wirklich, weil ich eben diese ganzen Erkenntnisse, die ich ja auch auf Konferenzen und in Papern und so weiter gelesen habe, sich so kontrastiert haben mit dem, was man so in der Hundebubble gehört hat. Und ich dachte, das geht alles nicht, da muss mal jemand aufklären. Und darüber habe ich mir, glaube ich, so einigermaßen einen Namen gemacht, und dann hat irgendwann der Kosmos Verlag angefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich naiverweise gesagt, dass ich das mit der Persönlichkeit gerne schreiben würde, weil ich das spannend fand, aber ehrlich gesagt gar nicht so tief in der Literatur steckte zu diesem Zeitpunkt und mir nicht klar war, wie viel Literatur es dazu tatsächlich gibt. Naja, das hat dann auch ein paar Jahre gedauert, bis das Buch dann fertig war.
Also ich muss sagen, ich finde gerade dieses Thema rund um die Persönlichkeit auch super spannend. Also, dass du dich für das Thema entschieden hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du WISCOM machst, und das war auch der Weg, wie ich auf dich gestoßen bin, nämlich über Instagram. Da machst du Aufklärung, deckst Mythen auf, alles rund um Hunde. Ist das jetzt so dein Alltag? Ist das der Fokus von dir, oder hast du noch andere Projekte?
Na, Instagram ist am Ende eigentlich nur ein Hobby, weil ich das nach wie vor wichtig finde und natürlich auch insofern eine Werbeplattform, dass ich da irgendwelche Veranstaltungen ankündige und so weiter. Mhm. Als Hauptjob bin ich bei einer Hundetrainerinnen-Ausbildung, oder wir machen Aus- und Fortbildung für Hundetrainerinnen. Dort bin ich, wir haben das vor knapp 10 Jahren gegründet, und da bin ich wissenschaftliche Leitung und Dozentin. Und das ist mein Hauptjob, und nebenberuflich gebe ich noch Fortbildungen für andere Menschen, die mich für Vorträge buchen, und schreibe ein weiteres Buch. Und ja, wenn mal Zeit übrig bleibt, dann fließt die in Instagram, was ich tatsächlich sehr gerne mache und wo ich sehr gerne eigentlich mehr Zeit für hätte.
Das heißt aber auch, dass du den Einblick in die, du hast es eben Hundebubble genannt, immer noch hast.
Ja, den habe ich quasi von sehr vielen Seiten. Ja.
Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass man in der Forschung so ein bisschen von so einer Art Koevolution oder beziehungsweise, dass man sich das anguckt, dass Menschen und Hunde im selben Habitat gelebt haben. Was bedeutet das genau? Also wann haben zum Beispiel Hunde und Menschen angefangen, auch so eine Art Beziehung aufzubauen?
Also ich kann dir jetzt keine genauen Daten nennen, aber es ist schon sehr, sehr lange her, wo es die ersten Hinweise drauf gibt, dass da eine engere Verbindung besteht. Also das geht dann oft auf archäologische Funde zurück, wo zum Beispiel irgendwie Hunde entweder mit den Menschen zusammen begraben wurden, was als Ehre oder sowas wahrscheinlich galt, oder auch Hunde mit verschiedenen Grabbeigaben begraben wurde, was eben auch darauf hinweist, dass das nicht einfach irgendwelche Nutztiere waren. Ich bin wirklich in Zeitskalen super schlecht. Ich weiß, dass es sehr, sehr lange her ist.
Das macht nichts. Wir müssen uns nicht auf Zeiten fest.
Ja, genau. Also irgendwie, soweit ich weiß, sind die Spielenzahlen irgendwas zwischen vor 30.000 Jahren bis, manche sagen, bis vor 100.000 Jahren irgendwie in diesem Zeitraum ist das offensichtlich passiert, dass ein Teil der damaligen Wölfe sich den Menschen angenähert hat und daraus dann irgendwie die Hundepopulation sich entwickelt hat.
Kann man sagen, was das Besondere zwischen Hund und Mensch, also an der Beziehung, was ist da so besonders?
Naja, da gibt es ja auch viele Theorien sozusagen oder alle Theorien sind sich einig darüber, dass Hunde einfach extrem anpassungsfähig sind an uns Menschen. Und daraus entsteht dann, würde ich mal sagen, eben unsere Beziehung zu denen einfach, weil wir sie in sämtlichen Lebenslagen sozusagen irgendwie unterbringen können, wenn man das mal so sagen kann. Und sie ganz, ganz viel aushalten, sage ich mal, also sowohl im Positiven als auch im Negativen und sich trotzdem im Idealfall an uns orientieren.
Würdest du denn sagen, dass meine These, die ich am Anfang gesagt habe, dass es kaum ein anderes Tier gibt, was so eine Beziehung zu uns Menschen hat, ist die These korrekt? Würdest du es auch so sehen?
Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, es gibt halt auch einfach keine andere Tierart, die so viele Aufgaben für uns erfüllt, ne? Also jetzt, wenn man es historisch betrachtet, mit zusammen auf die Jagd gehen, dann irgendwann Schafe hüten, Siedlungen bewachen. In neuerer Zeit dann auch sowas wie die ganzen Assistenzhunde für verschiedene Behinderungen, die krasse Arbeit leisten, irgendwie Hunde im anderen medizinischen Bereichen, sowas wie Epilepsie-Warnhunde oder Hunde, die Krebs erschnüffeln oder irgendwelche anderen Krankheiten erschnüffeln. Da gibt es einfach keine andere Tierart, die das mit uns macht. Und es gibt auch interessante kulturvergleichende Studien, zumindest eine, die mir bekannt ist, wo tatsächlich auch ein Zusammenhang besteht zwischen der Bedeutung von Hunden in der Gesellschaft und wie viele Aufgaben sie erfüllen, sozusagen. Also da gibt es eine Korrelation.
Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich das auf die Evolution von beiden ausgewirkt? Also vermutet man das, dass man sich da irgendwie gegenseitig geholfen hat und das dann auch eine positive Koevolution quasi ergeben hat?
Also ich würde in diesem Rahmen, also ich würde es tatsächlich eher Domestikation nennen. Also natürlich ist das im großen Rahmen der Evolution eingebettet. Aber wir sind ja, was Hunde angeht, weit weg davon, dass das irgendwie in dem Sinne natürliche Selektion ist, wie das jetzt bei anderen nicht domestizierten Arten der Fall ist, ne? Weil ja schon wir Menschen sehr, sehr, sehr viel da eingreifen. Und auch wenn wir jetzt die Tatsache mit einbeziehen, dass tatsächlich 3/4 der Welthundepopulation nicht so lebt wie unsere Hunde im westlichen gebildeten demokratischen und reichen Gesellschaften sozusagen, sondern eher so, also halt so Straßenhunde, ist es ja dennoch so, dass einfach wir die selektieren. Also auch die Straßenhunde werden ja selektiert sozusagen, also auf Zahmheit sozusagen. Also wenn irgendwie ein Tier oder zumindest gegen Aggression, also wenn ein Tier da aggressiv gegen irgendwen auftritt, dann wird das nicht lange überleben. Und noch gezielter sozusagen ist das natürlich bei den Hundepopulationen, die wir auf dem Sofa sitzen haben im Regelfall, also die irgendwie in irgendeiner Art, sei es wirklich durch Rassehundzucht oder zumindest irgendeine Art Selektion durchlaufen haben, die wahrscheinlich, also oder offensichtlich begünstigt hat, dass die Tierchen uns zugetan sind und auch sehr offen für die Art, wie wir mit ihnen kommunizieren und da sehr achtsam sind sozusagen oder sehr aufmerksam.
Das heißt, wir haben einen großen Einfluss auf Hunde gehabt, in Bezug auf Zucht, in Bezug auf Evolution, um das große Wort noch einmal zu verwenden. Umgekehrt ist es dann halt eher so, dass die Hunde ja quasi sowas wie unsere Companions wurden oder sind.
Genau, also es wird natürlich auch ein gewisses Maß von den Hunden ausgegangen sein, vor allen Dingen am Anfang, ne? Also kann man ja nur spekulieren, aber ich gehe davon aus, dass es dann halt ein Teil der Urwölfe gab, die sich halt immer näher an Siedlungen rangetraut haben und sich dann immer mehr von den Abfällen von den Menschen, was die übrig gelassen haben, ernährt haben. Ich stelle mir das tatsächlich so vor, und da gibt es auch aktuell Thesen dazu, dass das, was mit den Stadtfüchsen gerade stattfindet, ne? Also so die letzten Jahrzehnte, die kommen ja auch immer mehr in die Städte, dass das ungefähr sich so abgespielt hat und dass potenziell irgendwann diese Stadtfüchse, weil sie so nah am Menschen, mit den Menschen zusammenleben, irgendwann, ne? Also wir reden nicht von nächsten 50 Jahren, aber irgendwann möglicherweise auch in diese Richtung als Haustier sich weiterentwickeln oder ein Teil davon. Also ist eine Hypothese, ne? Aber ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Gedanken. So.
Ja. Gibt es denn heute noch, ich sag jetzt mal, Hunde, / Wölfe, die nicht beeinflusst sind von dieser Selektion, auf die wir so viel Einfluss nehmen?
Schwierig, weil Wölfe sind ja davon beeinflusst, weil sie uns Menschen aus dem Weg gehen müssen, sozusagen. Also es überleben ja im Zweifelsfall nur die Wölfe, die den Menschen aus dem Weg gehen. Von daher findet da ja auch ein gewisser Selektionsdruck statt, sozusagen. Aber natürlich nicht so gezielt, wie wir das mit Hunden machen. Und wenn man es weltweit betrachtet, ist schon sehr eindeutig, dass auch die ganzen freilebenden Hunde praktisch alle mindestens sehr nah an menschlichen Siedlungen leben, eben weil tatsächlich die Abfälle des Menschen eines ihrer Lebensgrundlage ist, sozusagen. Mhm. Also die haben ein ganz, ganz anderes Nahrungsspektrum, als das Wölfe haben. Ne, Wölfe jagen im Regelfall entweder kleinere Säuger oder größere, teilweise in Gruppen, aber nicht alle in Gruppen, manche auch alleine, kommt auf die Region und so an. Und Hunde tun das zum Beispiel sehr, sehr selten oder nur zu einem sehr geringen Anteil ihres Nahrungsspektrums. Also wenn man jetzt so verschiedene Studien anguckt, die sich die Nahrungszusammensetzung von Hunden angeguckt haben, weltweit, meist in irgendwelchen dörflichen Regionen, irgendwie in Indien kenne ich eine Studie und in Afrika oder so, da ist maximal 10% irgendwie selbst erjagte Beute und dann sind das im Regelfall auch eher so Ratten und Spitzmäuse und nicht irgendwie Reh oder so. Und der Rest sind zum Beispiel Karkassen, die irgendwie Schäfer? Ja, also Menschen, die Herden haben, übrig lassen, also wo dann auch nicht mehr viel Verwertbares dran ist, ne, aber die ziehen sich das raus, dann ist tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil in vielen Regionen Kot, weil man davon ausgeht, dass gerade menschlichen Kot offensichtlich für die Hunde noch verwertbare Dinge drin sind, sozusagen. Dann werden oft irgendwie Getreidebreie zugefüttert von Leuten, je nach Region unterschiedliche Getreideform. Aber sonst ist der Rest halt wirklich selbst gesammelter Müll. Also gerade wenn es, je mehr es in die Stadt geht, sozusagen, sammeln die halt von Mülltonnen, von Müllkippen, irgendwie von Restaurants die Reste und so weiter und ernähren sich davon. Und das ist quasi dann deren natürliches Lebensumfeld. So.
Ja, ich muss sagen, ich war schon öfter im Urlaub auch in Regionen, wo ich auf Straßenhunde getroffen bin. Das ist ein total krass anderes Bild als jetzt hier, wo in der Regel es wo Hundehalterinnen mit ihren Hunden, sehr gepflegten Hunden zum größten Teil halt durch die Gegend, also das Stadtbild prägen und auch auf den Dörfern dann halt sogar die Hunde freilaufen. Bin ich immer so ein bisschen, das klingt jetzt so abgehoben, aber es ist immer geschockt und ich habe schon einige Hunde da sehr leiden sehen oder zumindest habe ich das übertragen und so sah es für mich aus.
Ja, ich glaube, es kommt wirklich sehr auf die Region an, ne? Also es gibt natürlich Regionen, wo es den Hunden nicht gut geht, aber es gibt halt auch viele Regionen auf der Welt, wo Hunde gut auf der Straße leben und sich da gut ernähren. Und ganz oft ist es auch so in verschiedenen Regionen, dass die durchaus irgendwie Besitzer haben, die aber trotzdem halt den ganzen Tag frei rumlaufen, sozusagen.
Ja, verstehe.
Genau, also da muss man immer gut gucken. Und die Forschung, die ist relativ neu, die sich mit wildlebenden Hunden tatsächlich mehr intensiver auseinandersetzt. Da gibt's jetzt gerade, also jetzt quasi Arbeitsgruppen, deutschsprachige Arbeitsgruppen, zum Beispiel die Juliane Breuer, die ist in Jena, die hat so eben diesen spannenden Kulturvergleich gemacht und ist nach in die Mongolei und nach Vanuatu, nach, wo war sie noch, auf, oh Gott, jetzt kriege ich es nicht zusammen, fünf Regionen, die wirklich abgelegen, sage ich jetzt mal, sind, also und hat dort Vergleiche gemacht. Und das Element, was alle verbindet, ist, dass die Menschen trotzdem von sich sagen, dass sie eine enge Bindung zu den Tieren haben, obwohl in den meisten dieser Regionen die Tiere halt so nebenbei mitlaufen im Dorf, ohne Leine, ohne irgendwas, sondern die streuen da tagsüber mehr oder weniger irgendwie rum. Die verpaaren sich auch relativ frei. Also da wird nicht geguckt, wer hat welchen Stammbaum und irgendwie gezielt. Also das sind dann so Besitzerhunde, die trotzdem oft frei, mehr oder weniger frei leben. Und dann die andere Arbeitsgruppe, wo ich jetzt mehr Kontakt habe sozusagen, ist von Professor Friederike Range aus Wien in ihrem Domestication Lab, die eine, also die verschiedene oder eine Hundepopulation an der Küste von Marokko untersuchen und die verfolgen und da regelmäßig Studien mit denen machen und so und die auch sagen, denen geht's da gut.
Mhm.
Die sind wohl genährt, die sind frei. Ja, und wie gesagt, es gibt sicherlich Regionen, wo das nicht so ist. Aber man muss, glaube ich, auch wirklich aufpassen, dass man nicht durch die Brille guckt mit den Gedanken, oh, dem Hund geht's nur gut, wenn er irgendwie seinen gefüllten Napf hat und auf dem Sofa liegen darf, so ungefähr. Sondern auch, also sie einfach wirklich wie andere Wildtiere sehen, ne? Und wenn wir jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Ratte oder ein Eichhörnchen draußen sehen würden, würden wir auch nicht denken, oh, der Arme, findet bestimmt nicht genug Futter oder so. Klar, wie gesagt, es gibt Regionen, wo das nicht cool ist und wo es den Hunden nicht gut geht. Und vor allen Dingen auch gibt es natürlich auch ausgesetzte Hunde, ne, die nicht gut auf der Straße klarkommen. Aber man muss da so ein bisschen differenzieren und aufpassen, dass man da halt nochmal nachfragt, also in sich selbst nachfragt, so geht es denen jetzt wirklich schlecht oder interpretiere ich das hier rein, sozusagen.
Genau, darauf wollte ich hinaus, denn meine Frage sollte darauf hin, dass ich mich frage, wie gut man ja so menschliche Beziehungsmuster wirklich übertragen kann. Denn das ist ja etwas, was ich im Alltag sehr häufig sehe, dass man irgendwie den Hund vermenschlicht, dass man so Emotionen projiziert und so weiter. Wie würdest du das sehen?
Das ist auch wieder ein sehr, sehr weites Feld. Also erstmal ist es so, wenn es um Bindungsforschung bei Hunden geht, also im Sinne von Attachment. Also ob Hunde eine Bindung zu Menschen haben, quasi in Kurzform definiert als, ob das eine, also dass der Mensch nicht einfach ersetzbar ist sozusagen, ne, sondern ob es da eine einzigartige Verbindung gibt, kann man sagen, ja, das ist tatsächlich gibt alle Merkmale, die jetzt zumindest aus der Bindungstheorie von Bowlby aus, ich glaube, den 60er Jahren letzten Jahrhunderts kommt, die er da erstellt hat, natürlich in Bezug auf Kindbezugspersonen, trifft auf Hunden mehr oder weniger zu. Also man spricht davon zumindest von bindungsähnlichem Verhalten, was die da zeigen. Also wir sind echte Sozialpartner für den Hund. Das ist sicherlich nicht für alle Tiere, für alle anderen Tiere so, wobei man auch sagen muss, es ist bei ganz vielen anderen Tieren auch nicht so gut untersucht wie beim Hund, ne? Mhm. Die meisten Studien gibt's halt mit Hunden. Andersrum ist es so, dass wir Menschen natürlich auch Bindungen zu unseren Hunden aufbauen und teilweise, würde ich sagen, muss man auch mal hinterfragen, wie viel mute ich dem Hund dazu, sozusagen, ne? Also ich liebe meine Hunde auch und so, aber es gibt manche Studien, die auch zeigen, wo Menschen beschreiben, dass sie verschiedene Bindungsaspekte mehr mit ihrem Hund haben als mit nahen Verwandten oder dem romantischen Partner oder dem eigenen Kind. Da, ja, bin ich dann wieder so, wo ich denke, huha, naja, also ich liebe meine Hunde, beziehungsweise jetzt ist gerade nur noch einer da, aber ich weiß, dass das halt ein Hund ist, der ist ein Familienmitglied, solange der da ist, aber ich weiß zum Beispiel, dass der halt sterben wird. Das wird nicht schön sein und ich werde weinen und es wird schlimm, aber ich weiß, dass es passieren wird. Die ist jetzt 14 und das geht nicht mehr, also die wird nicht mehr 10 Jahre leben wahrscheinlich. Und das muss ich mit meinem Kind hoffentlich nicht. Alleine nur drüber nachdenken würde mich schon, also, ne? Hm. Und da finde ich manchmal so die Stellung, ja, kann man auch mal hinterfragen, finde ich.
Also, dass man den Hund und das Beziehungsgeflecht dann halt auch sehr überhöht beziehungsweise halt einfach sehr stark menschliche Maßstäbe ansetzt. Das ist das, was du meinst, ne? Okay.
Genau, und es wird auch ganz oft romantisiert, ne? Also es werden dann ganz oft Studien zitiert, dass der Hund die mentale Gesundheit verbessert und so. Und ja, wenn alles gut ist, kann das sehr, sehr, sehr gut sein. Und ich wünsche das jedem Menschen, dass das potenziell so ist. Aber es muss nicht sein, weil es kann auch schieflaufen. Und der Hund kann zum Beispiel chronisch krank sein und das stresst einen noch total. Oder man kommt mit irgendwelchen Verhaltensweisen nicht klar. Oder man fällt tatsächlich, wenn der Hund stirbt, in so eine krasse Trauer, dass das halt der mentalen Gesundheit auch nicht gut tut. Also man muss das einfach ein bisschen differenzierter betrachten und nicht so romantisieren. Mhm.
Du hast ja gerade schon mehrere Studien angesprochen und gerade kam das ja so ein bisschen auf. Wie untersucht man denn das eine oder das andere? Wie funktioniert Forschung an Hunden?
Das kommt sehr drauf an, welche Aspekte man untersuchen will, ne? Also die Studien an den wildlebenden Hunden oder freilebenden Hunden sind natürlich Beobachtungsstudien in erster Linie. Also die fahren da halt einmal am Tag oder zweimal am Tag die Küste ab und schreiben alles auf von den Hunden, die sie regelmäßig beobachten, was die gerade tun, mit welchem anderen Hund sie gerade interagieren und so weiter. Die machen aber auch so draußen Tests, aber da ist natürlich immer darauf angewiesen, dass die Hunde freiwillig kommen und mitmachen, sozusagen. Also die fahren dann mit dem Auto rum, wenn sie einen Hund sehen, bauen sie schnell den Test auf sozusagen und führen den durch und müssen dann Glück haben, dass der mitmacht. Und im Labor sozusagen, also in der, wie ich gearbeitet habe damals, ist es natürlich insofern einfacher, dass wir feste Räume haben, im Idealfall mit Heizung, wo wir unsere Versuchsaufbauten, Apparaturen, wie auch immer, aufbauen können. Dann werden die, haben wir eine Datenbank, also das ist meines Wissens nach in allen Labs, die so arbeiten, gibt es eine Datenbank, wo sich die Menschen mit ihren Hunden anmelden können und dann ruft man die an und fragt ob die für einen Test vorbeikommen mögen. Mhm. Genau, und dann macht man mit dem Hund was auch immer man für eine Fragestellung hat, läuft natürlich auch da immer alles auf Freiwilligkeit und man kann der Hund jederzeit sagen, dass er nicht mitmachen möchte. Geht immer um irgendwie eine Futterbelohnung oder ein Spielzeug oder so. Und im Regelfall fanden das die Hunde ziemlich cool. Wobei natürlich vermutlich auch nur Menschen ihre Hunde da anmelden, die davon ausgehen, dass der Hund das cool finden wird. Von daher war das immer, hatten wir jetzt selten ein Problem, genug Probanden zu finden, weil Hunde gibt es ja auch genug.
Welche Faktoren muss man denn da einbeziehen? Sind sowas wie Rasse oder halt ja so der Charakter des Hundes da irgendwie wichtig? Also wenn man jetzt so eine Studie macht, beschränkt man sich da auf zum Beispiel eine Rasse oder muss man das über mehrere machen? Wie was hast du da so erlebt?
Das kommt immer auf die Fragestellung an, ne? Also im Regelfall ist es so, dass wenn man irgendein Phänomen, sage ich mal, neu untersucht, dann versucht man einen guten Querschnitt zu finden, verschiedene Rassen, ja, verschiedene Größen, okay, verschiedene Alter sozusagen. Bei schon etablierten Phänomenen, Fähigkeiten und so geht man dann auch mal über entweder nur einzelne Rassen zu testen. Das sind dann üblicherweise sowas wie Labradore, weil es die einfach ganz oft gibt. Oder sowas wie verschiedene Rassegruppen. Also gern wird unterschieden zwischen Rassen, die für kooperative Aufgaben gezüchtet wurden und sehr in Kooperation mit den Menschen sind. Also verschiedene Hütehunde, eben sowas wie Labrador. Oder eben Rassen, die auch für selbstständige Aufgaben gezüchtet wurden. Sowas wie Terrier, Dackel, Windhunde. Also die nicht, also für die Aufgaben, für die sie ursprünglich selektiert wurden, nicht unbedingt eng in der Kooperation mit dem Menschen sind. Aber da muss man halt immer gucken, was ist die Fragestellung, was ist sinnvoll zu untersuchen, welche Faktoren und kriege ich genug Individuen von dieser Rasse oder Rassegruppe auch zusammen, um dann sinnvoll eine Aussage darüber treffen zu können.
Ja, macht Sinn. Jetzt haben wir ja eben über dieses Thema, wie fühlt ein Hund, wie denkt ein Hund. Das sind ja wahrscheinlich dann so indirekte Tests. was für Emotionen oder wie kann man Emotionen am Hund untersuchen? Kann man ja wahrscheinlich einfach vom Verhalten schließt man dann drauf, okay, also wir haben ja eben über dieses Thema Bindung zum Beispiel geredet. Wie würdest du sagen, kann man sowas wissenschaftlich untersuchen?
Also da wird tatsächlich sehr viel einfach aus der Entwicklungspsychologie an Konzepten und Versuchsaufbauten sich abgeguckt, einfach weil das ja oft mit Kleinkindern, die auch noch nicht sprechen können, sozusagen gemacht wird.
Ah, ach so.
Und zum Beispiel diese Bindungstests sind praktisch identisch mit denen, die auch mit Kleinkindern gemacht werden. Also da geht die Bezugsperson mit dem Hund beziehungsweise mit dem Kleinkind in den Raum. Dort liegt Spielzeug rum. Es wird geguckt, wie der Hund sich in Anwesenheit der Bezugsperson verhält. Dann kommt eine fremde Person rein. Es wird geguckt, wie sich der Hund da verhält. Dann geht die Bezugsperson raus. Dann wird geguckt, wie sich Kind beziehungsweise Hund da alleine verhalten und wie sie reagieren, wenn Bezugsperson wieder zurückkommt. Und da wird halt tatsächlich sehr ähnliche Verhaltensweisen ausgewertet sozusagen. Und ähnlich ist es bei den Kognitionstests ja auch. Also die kommen im Regelfall irgendwie aus der Literatur mit Kleinkindern. Also oft im Aufbau noch irgendwie ein bisschen angepasst und irgendwie, ja. Aber die Grundaufbauten sind sehr häufig davon inspiriert zumindest.
Würdest du sagen, dass diese menschliche Herangehensweise auch Grenzen hat? Also wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja dieses menschliche Gedankengut zu übertragen auf den Hund nicht immer richtig und gut ist. Und wenn man jetzt aber hier Tests, die eigentlich für Menschen konzipiert sind, funktioniert das am Hund?
Naja, man muss das immer mit der Einschränkung machen, ne? Dass wir halt immer nur das gucken können, was wir außen sehen, sozusagen. Also, wobei jetzt kann man ja auch in Hunde reingucken, also wie in Menschen. Also es wird ganz viel auch über zum Beispiel funktionelle Magnetresonanztomographie gemacht, wo man also die Aktivität in verschiedenen Hirnregionen messen kann und gucken kann, ob das bei Hunden ähnlich ist wie bei Menschen, Kindern oder erwachsenen Menschen. Da gibt es tatsächlich auch oft erstaunliche Ähnlichkeiten. Also diese ganzen Methoden haben wir jetzt relativ neu. Dann gibt es das sogenannte Facial Action Coding System, also FACS. Das wurde ursprünglich auch für Menschen, Mimik von Menschen entwickelt, also wo quasi mit verschiedenen Muskelbewegungen im Gesicht mit Codes belegt werden und man quasi dann Emotionen in Muskelbewegungen, also emotionale Gesichtsausdrücke in Muskelbewegungen messen kann, sozusagen, mehr oder weniger. Und das gibt's halt auch für Hunde. Das ist auch mittlerweile, wurde da eine KI für trainiert. Das ist jetzt sehr, sehr neu, also kam jetzt vor ein paar Monaten raus, die das halt dann messen kann. Und auch ganz wichtig, ne, es gibt ganz viele Apps, die mit sowas mit KI machen, aber die sind alle nicht wissenschaftlich validiert. Also von daher, von dem, was ich jetzt rede, ist nicht das, was praktisch in den meisten Apps, die man so runterladen kann, die behaupten, ich kann sehen, wie dein Hund sich fühlt oder so. Sondern das wird jetzt gerade erst alles entwickelt und ausgewertet. Und dann guckt man natürlich, gucken die Hunde anders, wenn ich denen zum Beispiel, also gibt es einen anderen Gesichtsausdruck, wenn ich denen zum Beispiel ein Video von einem neutralen Hund zeige und wenn ich denen ein Video von einem bedrohlich bellenden Hund zeige. Ne? Und so wird sich dann quasi angenähert, was wahrscheinlich der Hund vermutlich für Emotionen hat und wie die sich im Gesicht äußern, sozusagen.
Gibt es schon erste Erkenntnisse, welche Emotionen beim Hund wissenschaftlich belegt sind?
Naja, also jein. Also man geht schon davon aus, es gibt ja gewisse Basisemotionen, die von Jaak Panksepp zum Beispiel oder anders. Es gibt sehr viele verschiedene Konzepte. Eins der Konzepte, was ich sehr nachvollziehbar finde, ist von Jaak Panksepp, also ein Psychologe aus Estland, glaube ich, der so Basisemotionen postuliert hat, die mehr oder weniger bei jedem Säugetier vorhanden sind und sehr ähnliche neuronale Kreise. Ich weiß gerade nicht, wie man das richtig ausdrückt, aktiviert werden sozusagen. Von daher geht man davon aus, dass Hunde sowas wie Angst, Furcht, Freude im Sinne von einer freudigen Erwartung, weil sonst wären sie ja auch nicht motiviert, irgendwas zu tun. Ne? Also das sind quasi dann immer so Rückschlüsse, die man zieht. Also wenn ein Hund motiviert ist, irgendwas zu tun, ist sehr wahrscheinlich eine freudige Erwartungshaltung dahinter, sonst wäre er nicht motiviert, was zu tun. Und wenn ein Hund irgendeiner Gefahr ausweicht oder einer potenziellen Gefahr, dann ist sehr wahrscheinlich irgendwie geartete Form von Furcht oder Angst dahinter, sonst würde er nicht ausweichen, ne? Und das kann man dann eben zum Beispiel über neuronale Prozesse, die da halt beim Menschen ähnlich stattfinden wie bei anderen Säugetieren, eben unter anderem auch Hunde, aber viele Studien sind ja da mit Mäusen und Ratten und so weiter gemacht, wo man davon ausgeht, das wird bei Hunden sehr ähnlich sein, auch wenn es nicht für alle dieser Sachen jetzt meines Wissens nach zumindest schon tatsächlich in dem Sinne Daten gibt. Und darüber hinaus, also was sowas wie Eifersucht oder so angeht zum Beispiel, hat man bisher sowohl Verhaltensdaten, wo Hunde die Bezugspersonen mit einem anderen Hund oder mit einem Stoffhund interagieren sehen und dann wird Körperhaltung und Mimik und so weiter gemessen, aber auch FRMT, also funktionelle Magnetresonanztomographie-Daten, wo halt auch ähnliche Hirnregionen anspringen, wenn sie die Bezugsperson mit einem Stoffhund interagieren sehen, die wohl auch ähnlich bei Menschen anspringen. Wobei man bei sowas auch sagen muss, es ist auch nicht klar, was Eifersucht bei Menschen so richtig ist, weil das potenziell jeder Mensch auch irgendwie wieder anders empfindet und definiert. So, ne? Also das sind ja Emotionen, die nicht so klar sind wie Furcht, Angst zum Beispiel. Wobei es da auch wieder verschiedene Formen gibt, aber es ist kompliziert.
Ich glaube, das kann man bei Emotionen fast immer sagen.
Ja.
Mir ging es jetzt ja, also es gibt diesen, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt in irgendeiner Bubble bist, wo man so eine Diskussion mal geführt hat. Ich glaube, 20 Jahren schon. Da ging es um das Thema, ob Tiere Schmerz spüren. Ich weiß nicht, ob dir das mal untergekommen ist. Ich hoffe nicht, weil das ist wirklich ekelhaft, was manche Menschen da von sich geben. Und ja, darauf wollte ich so ein bisschen hin. Das ist ja noch so diese Idee, mal irgendwann gab oder es gibt Bubbles, in denen es diese Idee gibt, ja, dass man das nicht übertragen sollte auf Tiere, die spüren Schmerz nicht so wie wir. Also Trennungsschmerz zum Beispiel und so weiter und so weiter. Und darauf wollte ich so ein bisschen hin.
Ah, okay. Ja, nee, Quatsch. Also da gibt's, glaube ich, genug Studien mittlerweile generell, also ja nicht nur bei Hunden, sondern auch bei anderen Tieren, dass da sehr wohl sowas wie Schmerz stattfindet. Ja, klar. Also es war ja auch noch vor ein paar Jahrzehnten, war man ja der Meinung, dass Säuglinge keinen Schmerz empfinden würden. Was spätestens, wenn man ein Kind hat, denkt so, ey Leute, was ist mit euch falsch? Wie konnte man, also hä? Naja.
Sind wir jetzt natürlich schon direkt bei so einem total krassen Mythos angekommen, aber es gibt ja sicherlich auch noch viele, viele andere. Du machst auf Instagram ja auch so eine Reihe, welche Mythen es in Bezug auf Hunde gibt und klärst darüber auf, was dann, was man eigentlich darüber weiß und wie die Wissenschaft darüber denkt. Wie oft passiert das denn, dass dir so Mythen begegnen? Äußert man das in der Hundebubble häufig irgendwie solche Sachen oder sind die HundebesitzerInnen eigentlich doch ganz gut aufgeklärt?
Das schwankt tatsächlich sehr sozusagen. Ne? Es kommt ja auch immer viel Überzeugung rein. Also gerade wenn es zum Beispiel um Hundefutter geht, da ist ja auch ganz viel mit. Also alle wollen natürlich das Beste für einen Hund. Ist ja logisch. Ne? Also ich unterstelle niemanden irgendwas Schlechtes oder so. Mhm. Aber da ist ganz viel Glauben dabei und was man glaubt, was richtig klingt. Also sowas wie ein Hund muss wie ein Wolf ernährt werden, deshalb braucht er möglichst viel Fleisch oder sowas. Und das begegnet mir sehr, sehr regelmäßig. Ja, und auch sowas wie, ja, ich weiß auch gar nicht, es sind manche Dinge, die stehen dann irgendwo mal in einem populär oder vermeintlich populär wissenschaftlichen Buch oder Trainingsbuch oder wie auch immer, die ziehen dann Kreise. Am Ende weiß man immer gar nicht mehr, wo das herkommt. Bei sowas wie, dass Hunde 20 Stunden Schlaf am Tag brauchen oder so. Das begegnet mir schon relativ häufig, zumal ich ja, also gerade weil ich es ja auch regelmäßig thematisiere, ja, wird mir das natürlich immer wieder gespiegelt.
Stimmt es?
Nee.
Ich hätte vermutet, das ist von Hund zu Hund verschieden.
Das kommt noch dazu. Also ich glaube, die Wahrheit ist sozusagen, dass es natürlich individuell ist und dass man sehr wohl darauf achten sollte, dass der Hund genug Möglichkeiten hat zu ruhen. Aber das heißt nicht, und manche Hunde muss man vielleicht auch in gewisser Weise nötigen, mal hier so, Freundchen, jetzt ist hier aber mal doch mal Ruhepause, wie es halt bei kleinen Kindern potenziell auch ist. Nach müde kommt blöd und das ist bei Hunden auch nicht anders. Aber es heißt definitiv nicht, dass der Hund irgendwie 20 Stunden am Tag auf seinem Platz liegen sollte, weil er sonst zu wenig Schlaf kriegt und gestresst ist oder so. Also die Laborstudien, also es gibt Freilandbeobachtungen und Laborstudien, da ist es so irgendwas zwischen 12 und 16 Stunden.
Verstehe. Der Fokus dieser Folge wird jetzt nicht darauf legen, dass wir uns jetzt noch 30.000 andere Mythen um die Ohren schlagen, aber ich habe noch zwei, die ich gerne einmal ansprechen möchte, einfach weil ich neugierig bin und weil ich so mein Umfeld, ich hatte erzählt, dass ich das Thema mache mit dir und habe da mal so gefragt, was interessiert euch, und da sind zwei Mythen bei rausgekommen, die ich gerne einmal kurz besprechen möchte. Das ist nämlich der Mythos vom Rudelführer. wie ist das? Es wird ja immer gesagt, dass auch heute noch es Wolfsrudel gibt, wo es immer diesen einen männlichen Führer gibt, dieses Alpha-Tier. Was sagst du dazu?
Also, da gibt es von allen Seiten unterschiedliche Missverständnisse tatsächlich. Wolfsrudel sind im Regelfall Familienverbände. Das ist mittlerweile ziemlich klar. Also es gibt da Ausnahmen mal regional bedingt, und wenn die Jungen Wolfsrüden dann rumziehen und so. Aber der Regelfall ist, dass das eine Wolfsfamilie ist, und dann ist es ganz klar so, dass das Elternpaar die dominanten Tiere sind. Und man muss hier, da ist wieder auch ein großer Fallstrick beim Wort Dominanz, das wird oft außerhalb der verhaltensbiologischen Bubble sehr emotional besetzt, aber verhaltensbiologisch betrachtet heißt das einfach nur, eine dominante Beziehung ist eine Beziehung, also eine asymmetrische Beziehung. Und letztlich ist jede Eltern-Kind-Beziehung eine asymmetrische Beziehung, weil das Elternteil, also auch bei uns Menschen, ja dafür verantwortlich ist, für die Bedürfnisse des Kindes zu sorgen und dem Anleitung zu geben. Das heißt nichts und gar nichts darüber, dass ich das irgendwie in einem krass autoritären, wie auch immer, Maß machen muss, sondern das heißt erstmal lediglich, dass die Verantwortung bei mir liegt, weil halt nicht mein Kind entscheiden kann, was es ist. Also es kann das natürlich im Rahmen, aber zumindest mein Kind würde sich wahrscheinlich den ganzen Tag von Süßigkeiten ernähren, wenn ich nicht das irgendwie, also wenn es ganz frei wählen könnte. Und dass ich halt einen Rahmen vorgebe. Und das ist bei Wolfseltern genauso. Die leiten halt die Wolfskinder an sozusagen und sind damit die dominanten Tiere im Rudel. Also es ist auch nie, es hat nie jemand gesagt, dass es keine Dominanzstrukturen bei Wölfen gibt. Es wurde nur klargestellt, dass das, was früher als Alpha-Tier bezeichnet wurde, nicht mit irgendwie sich mit Macht und mit aggressiven Auseinandersetzungen an die Macht kämpft, sozusagen, sondern dass das einfach eine natürliche Sozialstruktur ist, also dieser Familienverband mit einer natürlichen Dominanzhierarchie, wie wir Menschen sie auch haben. Und so ist das natürlich mit unserem Hund auch. Also ich bin dafür verantwortlich, die Bedürfnisse meines Hundes zu erfüllen. Und das ist bei weitem keine symmetrische Erziehung, Beziehung. Ich entscheide, was mein Hund wann frisst. Ich entscheide, wann er rausgeht. Ich entscheide, wer sich wie fortpflanzt. Und mein Hund hatte kein Mitspracherecht, dass ich ein Kind in die Welt setze. Die hätte vermutlich stark Veto eingelegt. Und das beschreibt das einfach. Das heißt nicht, also oder natürlich versuche ich bestmöglich die Bedürfnisse meines Hundes dabei zu beachten, und spätestens wenn sie mir anzeigt, dass sie raus muss, mit ihr rauszugehen, im Idealfall auch schon vorher. Aber letztlich liegt die Entscheidung, ob ich das tue, bei mir, weil mein Hund das gar nicht alleine kann, sozusagen. Deshalb bin ich dominant gegenüber meinem Hund. Ob ich das jetzt Rudelführer nenne, das ist halt Geschmackssache, würde ich jetzt nicht tun, weil da immer noch so unschöne Dinge mitschwingen, so im Sinne von, ich muss dem Hund jetzt zeigen, wer hier der Chef ist oder so, würde ich jetzt nicht so bezeichnen.
Ich finde an deiner Antwort mehrere Sachen spannend. Das erste ist, wir müssen halt einmal festhalten, dass Unterwerfung Macht nicht gleich Dominanz heißt. Dass es vor allem eher um Verantwortung geht und um, dass man einfach eine Beziehung zueinander hat, wo sich der eine um den anderen kümmert. Und das zweite, du hast Elternpaar gesagt. Du hast nicht nur vom Vaterwolf, vom männlichen Wolf gesprochen.
Ja, bei Wölfen ist es so, dass die tatsächlich sich beide Elternpaare um das Kind, um den Nachwuchs kümmern. Das ist bei Hunden interessanterweise im Regelfall nicht so. Da kümmert sich nur die Mutterhündin.
Das habe ich auch nicht gewusst. Super cool.
Ja, das ist auch tatsächlich, also eine Theorie, dass das in der Anpassung an die menschliche Nische halt sich geändert hat, weil bei Wölfen ist es ja so, da muss einer jagen gehen und der andere muss auf die Welpen aufpassen, weil sonst verhungern die entweder, wenn keiner jagen geht, oder sie werden gefressen, wenn sie zu lange alleine gelassen werden. Und bei Hunden ist es so, wenn wir jetzt quasi als natürliches Habitat die Müllkippe quasi uns vorstellen, dann ist das Futter vor Ort quasi immer verfügbar. Also da muss es da gibt es jetzt keine lange Zeit, die Mutterhündin die Welpen alleine lassen muss, sozusagen. Und das ist auch tatsächlich ein Grund, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass stabile Hundepopulationen außerhalb menschlichen Einflusses entstehen.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso folgt denn aus der Tatsache, dass man das Wolfskind nicht so lange alleine lassen kann, dass sich beide kümmern? Und ich hätte jetzt vermutet, dass beim Hund, wenn man das Kind eben nicht so lange alleine lassen muss, dann kann ja eigentlich auch der Hundepapa da bleiben.
Also bei Wölfen ist es sehr viel gefährlicher, wenn die ihre Welpen alleine lassen, weil es da eben sehr viel mehr Raubfeinde gibt. Das gibt es halt bei Hunden in dem Habitat, bei Menschen nicht so. Also erstens müssen die nicht so lange alleine lassen, wenn sie Futter suchen gehen, weil das Futter nicht so schwer zu erreichen ist. Und zweitens ist es nicht so gefährlich.
Aber da kann ja dann der Hundepapa ja auch einfach bleiben, weil wenn das Futter vor Ort ist und man gar nicht weg muss.
Aber wenn es evolutionär für den würde das sinnlose Kosten machen, der kann sich ja in der Zeit auch einfach weiter fortpflanzen und sich einen Dreck um den Nachwuchs zu kümmern.
Verstehe.
Das ist jetzt ein bisschen menschlich betrachtet.
Und bei Wölfen ist es halt einfach so, dass es auch der weibliche Wolf sein kann, der halt dann einfach jagt. Das ist so ein bisschen so.
Genau. Okay. Also es ist immer, einer ist bei den Nachwuchs und einer geht jagen. Und wenn die Welpen noch sehr klein sind, ist wahrscheinlich der Vater, der jagen geht, weil die Mutter ja die Hündin, die Welpen auch noch säugt. Und später ist es dann ein bisschen egal. Hauptsache, es passt einer auf, sozusagen, während Verstehen. Der andere weg ist.
Und bei den Hunden sagt halt sich einfach, setzen die Triebe ein und der männliche Teil sagt halt einfach, dann gehe ich jetzt halt.
Es ist halt einfach nicht notwendig evolutionär und es wären halt Kosten, die entstehen, die nicht notwendig sind sozusagen für das Überleben der Nachkommen.
Der zweite Mythos, der mir gegenüber genannt wurde als spannend ist, spüren Hunde wirklich, wenn wir traurig sind oder bestimmte starke Emotionen haben?
Also Hunde sind extrem gut, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, also generell in unsere Kommunikation zu lesen, und die sind auch extrem gut, unsere Stimmung zu lesen, was auch im Hundetraining manchmal schwierig sein kann, weil man schwierig so tun kann, zum Beispiel so, ich bin jetzt ganz sicher in der Situation, wird nicht klappen oder wird sehr wahrscheinlich nicht klappen, weil der Hund hat ja so viele Kanäle, worüber der unsere Stimmung wahrnehmen kann, ne? Das ist ja nicht nur die Sprache, die verstehen, die können zum Beispiel auch einfach nur auf dem Bild, wenn sie auf dem Bildschirm freundliche und unfreundliche Gesichtsausdrücke sehen, können die das unterscheiden. Die können an Geruchsproben riechen, wenn jemand Angst hat, und verhalten sich dann, also allein nur aufgrund der Geruchsprobe, die sie riechen, verhalten sie sich anders, als wenn das eine Geruchsprobe ist von einem Menschen, der in dem Moment keine Angst hatte. Die sehen unsere Körperspannung und Haltung. Das ist sowieso für Hunde ja viel, viel wichtiger. Also das haben auch Eye-Tracking-Studien bestätigt, dass Hunde sehr viel mehr auf Körper und Körperhaltung achten, als wir Menschen das tun. Wir fokussieren uns meistens auf Gesichter.
Ja.
Und das ist aus meiner Erfahrung, auch in der praktischen Erfahrung im Training, einen der relevantesten Punkte sozusagen, dass man als Mensch oder dass ich als Hundetrainerin dafür sorgen muss, den Menschen so anzuleiten, dass er sich tatsächlich sicher in Situationen fühlt oder anders ihm Wege und Optionen zu zeigen, wie das sicher funktioniert. Weil ich kann 10-mal sagen, ja, jetzt mach dich mal groß und geh jetzt mal selbstbewusst da durch. Wenn der Mensch das nicht fühlt, wird der Hund das merken.
Das ist krass. Ja, mega.
Und dann braucht man das nicht anfangen. Also das ist halt Quatsch. Die Frage ist, also nur weil sie es wahrnehmen, bedeutet das nicht zwingend, dass sie sowas wie Empathie empfinden oder so. Ne? Hm. Das ist quasi nochmal eine andere Frage. Also ja, sie nehmen es wahr und können das unterscheiden. Inwieweit sie sich tatsächlich quasi da reinfühlen können und so ist nochmal, und also, und ob sie wissen, also wissen, was das bedeutet und so weiter, ist nochmal eine andere Frage, die ist noch umstritten, sage ich immer, jetzt rein aus wissenschaftlicher Sicht.
Ist ja wahrscheinlich auch, und da kommen wir eigentlich jetzt schon zum nächsten Thema, eine Frage der Persönlichkeit des Hundes.
Vermutlich, ja, klar. Also ja, ist ja jedes Verhalten sozusagen ist ja auch irgendwie von Persönlichkeit irgendwie beeinflusst, ja.
Du hast jetzt schon mehrmals Themen angesprochen, die mit der Persönlichkeit des Hundes zu tun haben, oder beziehungsweise halt vielleicht auch nicht zwingend die Persönlichkeit, sondern vielleicht mit der Rasse oder mit anderen Einflussthemen. Das würde ich jetzt gerne nochmal aufmachen und da mal genauer hingucken. Man sagt ja immer, dass jeder Hund halt auch eine individuelle Persönlichkeit ist. Was bedeutet das genau? Kann man das sagen? Ist das Konzept Persönlichkeit, so wie wir Menschen das kennen, auf Hunden anwendbar?
Das kommt ganz auf die Definition drauf an. Und es wurde einfach jahrhundertelang ist man davon ausgegangen, dass nichtmenschliche Tiere keine Persönlichkeit haben. Ne? Dass auch nichtmenschliche Tiere, also auch andere als der Hund, Persönlichkeiten haben können, ist tatsächlich erst so 1990er oder so oder noch später folgenden überhaupt aufs wissenschaftliche Tableau gekommen, sozusagen. Und am Ende runtergebrochen kann man sagen, dass Persönlichkeit beschreibt quasi Verhaltens- und ja, Denkmuster, wie auch immer, aber natürlich im Verhalten ablesbare Muster, die sich zwischen Individuen unterscheiden, aber in einem Individuum um über Zeit und Situation hinweg relativ konstant ist. Also quasi so unterschiedliche Herangehensweisen auch an Problemsituationen und so. Also das ist eine relativ basic Definition sozusagen, wo einem klar sein sollte, dass auch nichtmenschliche Tiere durchaus da persönlich, also unterschiedliche Herangehensweisen an Situationen haben, sozusagen.
Welche Rolle spielt das Thema Rasse bei der Persönlichkeit des Hundes?
Weniger als man meint im Regelfall, weil es tatsächlich innerhalb der Rassen so starke Unterschiede gibt, also Persönlichkeitsunterschiede, dass es einfach massive Überschneidungen gibt, ne? Und auch wenn ich statistische Unterschiede finde, muss man sich, wenn man so die Verteilungsraten sich anguckt, schon gucken. Also es gibt praktisch dann an allen Datenpunkten Überschneidungen. Und ich kann halt einfach von diesen statistischen Unterschieden keine Rückschlüsse auf ein Individuum treffen. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also es geht dann immer um Wahrscheinlichkeiten. Also wenn ich jetzt, also es gibt zum Beispiel so ein Verhaltenstestbatterie, die heißt Dog Mentality Assessment Test. Und die findet als eine Persönlichkeitsdimension die Ängstlichkeit. Und wenn man da die die Rasse, die am ängstlichen abschneidet, waren da Shelties. Und die Rasse, die am wenigsten ängstlich abschneidet, waren da Labradore. Das heißt quasi im Durchschnitt oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Sheltie habe, dass der weniger mutig ist, als wenn ich einen Labrador vor mir habe, ist relativ hoch. Aber das bedeutet nicht, dass alle Labradore mutig sind und es bedeutet auch nicht, dass alle Shelties ängstlich sind. Sondern Shelties sind wahrscheinlich im Schnitt ein bisschen ängstlicher als Labradore.
Wie geht das zusammen mit diesen Aufgaben, die bestimmte Rassen haben, oder du hast es eben Rassen, die für bestimmte Aufgaben gezüchtet wurden, so formuliert, wenn es quasi ein Spektrum ist und nur bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dann ist es ja eigentlich so, dass eine bestimmte Rasse nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Aufgabe am geeignetsten ist, oder?
Sowieso, ja. Also das kann man so sagen. Und dann muss man auch beachten, es gibt innerhalb von Rassen extrem unterschiedliche Zuchtlinien. Und wenn wir es jetzt mal in den Extremen, an dem Extrembeispiel festmachen, es gibt zum Beispiel bei American Pitbull Terrier immer noch, also weltweit gesehen, Zuchtlinien, die diese Hunde für Hundekämpfe züchten. Ja. Und da ist also eine voll angezüchtete Verhaltensstörung drin. Also die sind nicht in der Lage, mit Artgenossen zu kommunizieren, weil die sofort draufgehen. Also wirklich völlig Banane und out of jeglichem Normalverhalten. Daraus lässt sich, also die haben offensichtlich, wenn wir das die Persönlichkeitsdimension Aggressivität angucken, sind die da extrem. Das bedeutet aber nicht, dass alle American Pitbull Terrier das so haben, ne? Weil es gibt auch Zuchtlinien, die achten explizit drauf, zum Beispiel explizit gegen Aggressivität zu selektieren. Und dann wird sich das auch, also dann werden die ganz, ganz anders abschneiden. Oder wenn wir nochmal zum Labrador zurückkommen, weil die einfach sehr weit verbreitet sind, da gibt es sogenannte Showlinien, die für in Anführungszeichen Schönheit gezüchtet werden, also das, was dem Rassestandard vermeintlich am meisten entspricht. Und es gibt Linien, die für die Arbeit gezüchtet werden, also die tatsächlich im jagdlichen Einsatz zum Beispiel sind. Und die sehen nicht nur anders aus, sondern die verhalten sich auch extrem anders, ne? Also so ein im Durchschnitt die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Couch-Potato-Show-Labby habe, ist sehr viel höher, als dass, wenn ich mir ein Labrador aus Arbeitslinie hole, dass der ein Couch-Potato ist. Von daher ist das Konstrukt Rasse einfach was sehr, sehr, sehr weit gefächertes und ich muss mir sehr genau angucken, aus welcher Zuchtlinie kommt denn der Hund, den ich mir da vorstelle.
Ah, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Dieses Thema mit der Aggression, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Gerade wenn es so um Listenhunde geht, ist man ja immer so ein bisschen geneigt zu sagen, oh, okay, also ein Hund, der ist, man sagt ja immer Kampfhunde, ne? So, das kommt mir nicht ins Haus, aber es gibt, der Charakter des Hundes muss ja gar nicht unbedingt diesen Fokus auf diese Aggression haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vernünftig ausdrücke. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, wird in der Zucht drauf geachtet? Also werden aggressive Tiere einfach zum Beispiel nicht weiter in der Zucht verwendet? Oder ist es, also es gibt auch Rassen, da ist einem das egal so ein bisschen. Es gibt Rassen, da ist es explizit erwünscht. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Hunderassen oder Zuchtlinien, die für Polizei oder Militär genommen werden. Da ist ja nicht, also da wird ja nicht gegen Aggression selektiert, weil da will man ja eine gewisse Aggression im Tier haben, sozusagen. Deshalb muss man da wirklich immer, und das ist aber nicht rasseabhängig, ne? Das ist halt in erster Linie wirklich zuchtlinienabhängig. Okay. Und das muss man da wirklich immer, immer genau gucken.
Ich habe das mit den Zucht in Bezug auf Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften, vielleicht auch Verhalten noch nicht so ganz verstanden. Zucht also basiert auch, wenn es um sowas geht oder gerade da, das dann auf Selektion. Also ich kann mir gut vorstellen, wie das funktioniert, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Fellfarbe geht, ne? So, aber beim Charakter haben wir ja immer so Spektren und Wahrscheinlichkeiten. Wie kann man das in so einer Zuchtlinie berücksichtigen? Also, oder ist das einfach dann Zufall?
Also, es ist natürlich viel, viel komplexer als einfach auf Farbe schwarz oder Stehohren versus Schlappohren oder so, weil ja Verhaltensweisen oder Charaktereigenschaften, wie auch immer, auf Kombinationen von verschiedenen Genen entstehen. Plus dann natürlich auch noch, und das darf man nie vergessen, wir haben ja auch noch die ontogenetischen Einflüsse, ne? Also, wie viel Stress hatte die Mutter in der Schwangerschaft? Wie viel Stress gab es, als der Hund ganz klein war? Wie viel potenzielle Bedrohung? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht? Und so weiter und so fort. Also ich habe ja nicht nur die eine Seite mit den Genen, wo wir mit Wahrscheinlichkeiten spielen, sondern ich habe auch noch die andere Seite mit, was passiert denn, nachdem sich Eizelle und Samenzelle, nachdem die verschmolzen sind, so, ne? Von daher, ja, es geht, wenn man um wenn es um Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen geht, erstmal um Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn wir das über mehrere Generationen hinweg machen, ne, und immer nur zum Beispiel freundliche Tiere verpaaren oder immer nur aggressive Tiere verpaaren, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachkommen entsprechende Verhaltensweisen zeigen, auch sehr hoch sein. Mhm. Da gibt es auch, ich weiß nicht, kennst du die Silberfuchs-Experimente von Beljajew?
Mhm. Erzähl mal.
Okay, also das war ein russischer Wissenschaftler, Verhaltensforscher, der hat in Sibirien quasi eine alte Pelztierfarm dafür benutzt, die dort vorhandenen Füchse, also die Pelz, die Silberfüchse, diese Pelzfüchse, unterschiedlich zu selektieren. Also der hat einen ganz einfachen Test gemacht, der hat die Hand vor den Käfigen, also die haben da wirklich, die sitzen in so kleinen Drahtkäfigen, ne? Also haben nichts, die sitzen da den ganzen Tag drin und werden halt vom Personal gefüttert, aber sonst haben die keine Interaktion mit den Menschen. Und der hat quasi angefangen, die in zwei Gruppen zu selektieren, nämlich die Tiere, die einigermaßen mehr oder weniger freundlich reagieren, wenn der Mensch sich an den Käfig stellt und die Hand reinhält und so weiter, und die, die ängstlich aggressiv reagieren. Und dann hat er die beiden jeweils immer miteinander verpaart, also die getrennt voneinander sozusagen, dass er eine zahme Zuchtlinie hatte und eine ängstlich aggressive Zuchtlinie. Und es gab nach sehr, sehr wenigen Generationen haben die Nachkommen ziemlich zuverlässig sehr unterschiedliches Verhalten gezeigt. Und also da kann man sich auf YouTube Videos angucken, das ist faszinierend, weil die aus der Zahmzuchtlinie, die Füchse, die fangen dann an, mit dem Schwanz zu wedeln, sich tierisch zu freuen, wenn da ein Mensch kommt und sich da vorstellt und die Hand reinhält. Die schmeißen sich auf den Rücken, wedeln mit dem Schwanz, quietschen, also wirklich wie ein Hundewelpe so. Während die Ängstlichen halt quasi fauchend in der Ecke stehen und Scheinattacken fahren. So, ne? Und das ist halt mehr oder weniger, oder das verbildlicht super schön, wie das eben über, also nicht, dass der Versuch schön ist, ne? Um Gottes Willen, den Tieren ging es nicht gut und geht's nicht gut, aber die Ergebnisse daraus sind halt so spannend, weil man wirklich sieht, was alleine die Verpaarung, ohne dass die unterschiedliche Erfahrungen machen während ihres nicht schönen Lebens, macht, dass sie sich extrem unterschiedlich verhalten.
Krass. Jetzt sagt man ja in der Allgemeinheit ja immer so dieses, das hast du eben auch schon angedeutet, Rassen wurden für ein bestimmtes Verhalten gezüchtet, zum Beispiel Kooperation, Selbstständigkeit hast du eben angesprochen. Wie geht das denn dann zusammen? Also wenn du sagst, dass es auf Zuchtlinien ankommt, spielt die Rasse dann gar kein, also spielt die Rasse eine Rolle?
Ja, also man muss ja auch das nochmal historisch sehen, ne? Also ursprünglich sind die für irgendeine bestimmte Aufgabe mal selektiert worden. Mhm. Die Realität der meisten Rassehunde heutzutage sieht ja so aus, dass sie nicht unbedingt mehr für die Aufgabe eingesetzt werden, für die sie ursprünglich mal selektiert wurden. Und das hängt vor allen Dingen mit der Einführung von diesen Zuchtverbänden und geschlossenen Zuchtbüchern zusammen und Rassehunde schauen, die, ich glaube, Ende 19. Jahrhundert sind die aufgetreten, wo es immer um, der muss noch schöner sein, in Anführungsstrichen schöner, ne? Der muss noch mehr dem vermeintlichen Rasseideal entsprechen, das, was irgendwer mal aufgeschrieben hat, wie das angeblich zu sein hat. Und das sind halt dann Hunde, wenn man nur aufs Aussehen noch geht, ne? Was früher halt nicht der Fall war. Da ging man in erster Linie um die Funktion. Und dann gab es zwar schon sowas wie Rassen und Landschläge, aber da war es egal, ob der Hund jetzt einen Zentimeter zu groß als der Rassestandard war oder zu klein oder ob der einen Fleck irgendwo hatte, wo kein Fleck hingehört oder so, sondern da ging es halt in erster Linie darum, dass der Hund gut arbeitet. Und das hat sich halt zumindest in einem Teil der Population extrem verschoben. Dann geht es jetzt nur noch darum, ob der halt, da darf kein Fleck zu viel sein, da muss die Rute dreimal gekringelt sein und darf nicht nur zweimal gekringelt sein, da muss, keine Ahnung, Brustkorb muss so und so tief sein und so weiter, wohin das geführt hat, in eine Vollkatastrophe, ist hoffentlich mittlerweile jedem klar. Also nicht bei allen Rassen, aber beim allergrößten Teil der Hunderassen. Und dann gibt's aber parallel ja doch nach wie vor noch meistens eine kleinere Population, die sehr wohl noch für die eigentlichen Aufgaben eingesetzt werden. Und da geht's halt nach wie vor immer noch um die Arbeitsfähigkeit und zweitrangig nur ums Aussehen. Und das sind halt Sachen, die parallel stattfinden sozusagen. Also es gab mal eine, also jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, eine große Studie, die ist zu dem Schluss gekommen, dass die Variabilität innerhalb einer Rasse so, so groß ist, dass es eben oft potenzielle Rasseunterschiede zwischen den Rassen halt überschattet sozusagen oder ausgleicht.
Ich hatte mich immer gefragt, und du hast es, glaube ich, aber jetzt schon beantwortet, lass es uns aber vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, wurde bestimmtes Verhalten angezüchtet oder war das halt schon vorher da? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, dass man ganz am Anfang mal identifiziert hat, dass diese bestimmten Tiere zum Beispiel sehr selbstständig sind, ein bestimmtes Verhalten zeigen und so weiter und so weiter. Und dann hat man die ausgewählt, entsprechend zusammengeführt und dann diese Linien weitergeführt. Also es war dieses Verhalten zuerst da und dann hat man die ausselektiert. Habe ich das richtig verstanden?
Na, das kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Zeitskala wir uns bewegen, ne? Also wenn wir jetzt ganz die Anfänge uns angucken, wo wir ja, wie gesagt, einfach eh nur Theorien haben, wie es abgelaufen sein könnte, wo ich denke, dass es die Theorie nachvollziehbar finde, dass es erstmal so eine Art Annäherung von einem Teil der Urwölfe gab, eben wie das jetzt bei den Füchsen auch ist, dass sie immer mehr grundsätzlich die Scheu verloren haben vor Menschen und da immer näher kamen. Und dass dann nach und nach die Menschen entdeckt haben, ach guck mal, ich kann die Tierchen ja vielleicht auch für bestimmte Aufgaben einsetzen. Und wir reden ja von diesen, ich sag jetzt mal 30.000 Jahren, sind ja 29.000 Jahre fand ja da vermutlich keine gezielte Selektion im Sinne von, ich will jetzt, obwohl, gab bestimmt da auch schon Selektionen. Es gab ja damals schon diese Kriegshunde und die Molosser, also die ganz kräftigen und dann die mit auf die Jagd gingen und so. Warte, ich muss noch mal kurz nachdenken.
Ich denke mal, es war einfach nicht so geplant. Also halt, man hat halt gesehen, diese Hunde erfüllen die Aufgaben gut und dann hat man die halt eher in seiner Gemeinschaft behalten als die anderen.
Ja, das klingt sinnvoll. So, und damit selektiert man ja auch sozusagen, ne? Und was am Ende rausgekommen ist, was alle Hunde neben vielen Anpassungen, was jetzt ihre Lebensweise angeht, grundsätzlich im Vergleich zum Wolf haben, ist halt, dass sie erstens viel, viel zahmer sich dem Menschen annähern. Können Wölfe sowieso nicht, weil sie dann nicht überleben würden. Und dass sie halt, und das zeigen vergleichende Studien, das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, tatsächlich sehr viel schneller eine potenzielle Dominanzhierarchie anerkennen und viel weniger da quasi oder viel leichter sich unterordnen, als das jetzt ein Wolf tun würde.
Okay, das habe ich verstanden und macht auch Sinn. Also es ist wirklich mal spannend, das mal so glatt zu rücken, was das genau eigentlich alles bedeutet. Als letztes würde ich aber trotzdem gerne noch mal einmal ein etwas schwereres Thema ansprechen. Du hast es gerade angedeutet, nämlich was Zucht über die Zeit jetzt gemacht hat, was das für das Tier bedeutet. Und du hast das Wort eben nicht verwendet, aber man weiß ja heute auch, dass super viel Probleme entstehen. Qualzucht, Erbkrankheiten, Überzüchtung, das sind nur so Begriffe, die da reinspielen. Ich will dieses Thema jetzt nicht Da könnte man eine ganze eigene Folge drüber machen. Ja. Aber da wir jetzt die ganze Zeit über Zucht und Selektion gesprochen haben, möchte ich es nicht auslassen. Was sind so deine Bedenken da? Warum hast du das eben angesprochen?
Weil ich einfach sehe, und da ist, glaube ich, die wissenschaftliche Seite sich auch sehr einig, wie schlimm das alles ist. Also wir haben natürlich diese Defektzuchten angeht, einige Rassen, die da sehr prominent sind, also alles, was stark kurzköpfig ist, also Möpse, französische Bulldoggen, die ja bei weitem nicht nur unter der fehlenden Atmung, sondern auch verschiedene Sachen im Körperbau, die Augen fallen potenziell raus und ach, also so absurd auch alles, aber natürlich auch vielleicht weniger prominente Sachen, also das Rassen, viele Rassen aufgrund der genetischen oder der fehlenden genetischen Vielfalt viel anfälliger sind für bestimmte Krankheiten, auch Krebs oder so, als das normalerweise der Fall wäre, wenn wir das nicht hingezüchtet hätten und nicht diese Zuchtauswahl so getroffen hätten und so lange quasi das Wohlbefinden der Hunde tatsächlich ausgeblendet hätten, nur weil wir es niedlich finden. Und das macht mich wirklich sauer. Ja. Das ist so ein, also sauer macht mich vor allen Dingen auch, dass es nach wie vor seitens nicht aller, aber vieler Zuchtverbände so kleingeredet wird und so, ach, ist doch alles so gar nicht so schlimm, denen geht's doch gut. Und ich denke, Alter, wie viel Wahrnehmungsverzerrung kann da stattfinden? Also wie kann man das nicht sehen? Und wie kann man nicht den Leuten, die die Sachen erforschen, zuhören? Wie kann man das so krass ausblenden? Ich verstehe das nicht. Also das ist wirklich, ja, das ist einfach schlimm.
Ja, ich nenne das immer gerne Arroganz. Also es ist halt so dieses, der Mensch im Fokus und ich darf das halt machen, weil ich bin sowieso stärker und I don't care, ne, so.
Ja, ich glaube gar nicht, dass die Leute, also ich würde mal behaupten, ganz viele Menschen, die sich jetzt einen Mops oder eine französische Bulldogge anschaffen, die machen sich diese Gedanken nicht. Die glauben wirklich ganz oft, na, bei meinem wird das nicht so sein. Ich liebe den doch und dem geht's doch gut. Also ich glaube, das ist ganz viel auch so eine, ich glaube, nennt man kognitive Dissonanz oder so, ne? Also dieses Nicht-Sehen, was da für ein Leid tatsächlich dahinter steckt.
Das hängt damit zusammen, würde ich mal sagen, dass man ja, wie du eben schon gesagt hast, jedes einzelne Härchen möchte das Beste für sein Tier.
Ja, genau.
Aber in der Masse haben wir ein Problem.
Ja, ein großes Problem.
Und wie würdest du sagen, können wir dem Herr werden? Braucht es bestimmte Regelungen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also auch da könnten wir, naja, noch mal eine Stunde drüber reden. Also es muss was passieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also ich persönlich würde auch behaupten, dass bei den ganz stark betroffenen Rassen würde ich mal in Frage stellen, ob man die überhaupt alle braucht. Also gerade wenn es um Mops und französische Bulldogge geht, tut man den Hunden damit einen Gefallen. Also man kann natürlich sowas wie Auskreuzungen, Einkreuzungen machen, also irgendwie andere Rassen reinkreuzen wieder, damit die Schnauze ein bisschen länger wird und so weiter. Aber wie gesagt, gerade bei denen, also gerade französische Bulldoggen, gibt es so viele medizinische Baustellen, dass man dann auch immer in Betracht ziehen muss, naja, dann gibt es ganz viele Zwischengenerationen, die halt trotzdem noch leiden, bis es halt irgendwann vielleicht einigermaßen akzeptabel ist. Deswegen muss man da gucken. Ich glaube, ganz wichtig wäre tatsächlich diese ganzen geschlossenen Zuchtbücher, also wo man einfach wirklich nur vermeintlich reinrassigsten aller Reinrassigen, die auch alle nur absolut in den Standard passen und nicht mal irgendwie noch hier einen Klecks haben oder einen Ringel zu wenig an der Pfote oder einen Zentimeter zu viel oder so, dass man da halt einfach gut guckt, dass wieder auch auf der genetischen Ebene wieder variabler zu machen. Und ich würde annehmen, dass da tatsächlich eine, also von staatlicher Seite auch eingegriffen werden muss, weil offensichtlich kriegen die Menschen es nicht selber hin. Und am Ende sind die Tiere halt die Leidtragenden.
Das stimmt leider. Du hast gerade die Zuchtverbände angesprochen. Also kann man da stärker regulieren aus deiner Sicht oder müssen wir auf Einsicht setzen?
Also ich glaube, da muss man stärker regulieren. Es wurde ja tatsächlich, gab vor Ende der letzten Bundesregierung auch einen ganz okayen Gesetzesentwurf. Heißt das Gesetzesentwurf? Ich bin aber irgendwie so eine potenziellen Änderungen, die da vorgeschlagen wurden oder einen Referentenentwurf zumindest gab es davon, der dann umgesetzt werden sollte. Dann ist leider die Koalition auseinandergebrochen und ich sage jetzt mal so, die aktuelle Regierung scheint da jetzt nicht das allergrößte Interesse zu haben. Was halt super schade ist, weil das halt schon mal sehr kurz davor war, es zumindest ein Stück besser zu machen.
Was wollte man da machen? Wollte man Qualzucht verbieten? Oder?
Naja, rein theoretisch ist es per Tierschutzgesetz schon so.
Was genau ist da verboten dann?
Ich kann dir den Gesetzestext gerade nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sowas wie, es dürfen keine Tiere gezüchtet werden, denen Leid irgendwie was mit, wo absehbar ist, dass sie leiden oder irgendwie so. Ich, wie gesagt, den Gesetzestext.
Aber das ist ja auch dann ein bisschen Interpretationssache, was das heißt, ne? Also mein Tee leidet ja nicht, ne? So.
Genau, das ist das Problem. Und deswegen haben auch die Ämter da extrem Schwierigkeiten einzugreifen, weil man muss dann erstmal das Leid nachweisen.
Ja,
sozusagen. Und in diesem Entwurf sollte es dann halt unter anderem, oder ich glaube, das war der hauptsächliche Gedanke, dass konkrete Beispiele mit eingebracht werden, was denn zu diesen Qualzuchtfaktoren zum Beispiel zählt, um da einfach was Konkreteres an der Hand zu haben, was man durchsetzen kann.
Was sind das für Faktoren, die du dir da wünschen würdest, dass man sie beachtet?
Also das ganz Offensichtliche ist eben diese krasse Kurzköpfigkeit. Dann ist aber ein ganz großes Problem auch so ein Rassen, die zu groß gezüchtet werden, das geht ganz viel auf Skelett und hat auch oft mit Krebs zu tun. Also so riesige Rassen. Das Gegenteil, die Verzwergung von Rassen ist auch total kritisch. Da gibt's auch verschiedene Krankheiten, die damit einhergehen, auch oft neurologische Schäden. Es geht natürlich sowas wie zu kurze Beine beim Dackel, was oder zu lang damit einhergehen, zu langer Rücken, der zu Bandscheibenvorfällen führt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Krankheiten mit dem Auge, also zum Beispiel Ektropium, das ist, wenn das Augenlid so runterhängt und man muss sich ja nur mal, ne, man kann sich mal sein Augenlid so mit dem Finger so runterziehen und dann mal 1-2 Minuten warten, wie unangenehm das ist, wenn das unten in die, heißt das Augenschleimhaut, ich weiß es nicht, die ganze Zeit die Luft reingeht und wie das austrocknet und wehtut mit der Zeit. Oder andersrum das Entropium, wo die das Lid so eingerollt ist und dann quasi die Wimpern am Auge kratzen die ganze Zeit sozusagen.
Oh yeah.
Ja, also das sind ja, alles Dinge, die sehr regelmäßig bei unterschiedlichen Rassen auftreten, ne? Und die teilweise sogar mit ins Zuchtbild gehören. Also bei einigen dieser Molosserarten, ne, da will man ja, dass das Auge so runterhängt, ne? Und dass da unten das Weiße zu sehen ist. Also ist quasi im Rassestandard schon verankert, dass das Tier leiden wird. So, ja, und es ist halt verrückt. Also es ist einfach verrückt, was sich Menschen da ausgedacht haben.
Und damit dann einem Lebewesen antun, ja.
Ja.
Sagst du was Richtiges? Siehst du ein Umdenken oder eher nicht?
Es ist für mich schwer zu sagen, weil in der Bubble, in der ich mich bewege, sehe ich das schon. Aber es gibt, glaube ich, also wenn man jetzt die Beliebtheit von verschiedenen Rassen, also diese Rankings sich anguckt, dann sind ja immer noch französische Bulldoggen zum Beispiel sehr, sehr, sehr weit vorne. Und im Straßenbild sehe ich die auch immer noch sehr viel. Von daher kann ich nicht abschätzen, wie sehr ich da gebiased bin, sozusagen.
Verstehe. Vielleicht führt ja unsere Folge und die Aufklärung, die du schon über Jahre jetzt machst, ja, ein bisschen dazu, dass die Leute wissen, was passiert und dass man sich darauf einstellen kann und eben das ein oder andere Tier weniger leiden muss.
Das wäre sehr schön.
Ja. Ich bedanke mich sehr bei dir. Du hast mir eine Welt geöffnet, die ich so gar nicht abgeschätzt habe. Ich habe unglaublich viel Spaß und viel gelernt, also gerade über Verhalten, Persönlichkeit, Zucht und so. Da war mir gar nicht so klar, wie das alles genau funktioniert. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ich fand das auch eine sehr angenehme Unterhaltung.
Das freut mich wiederum. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast. Ist dir irgendeine Sache, irgendein Mythos, irgendein Fakt, irgendwas total wichtig, was du den HörerInnen noch mitgeben möchtest?
Also gar nichts Konkretes, sondern tatsächlich immer schön hinterfragen, immer schön wissenschaftliche Daten von unterschiedlichsten Meinungen unterscheiden können. Genau, und das, was ich außerhalb der Hundebubble in der realen Welt sozusagen auch immer empfehlen würde. Also guckt, wo ihr eure Informationen her habt und wie vertrauenswürdig die sind.
Das ist eine sehr gute Botschaft. Ich glaube, du hast auf deinem Instagram-Account auch geschrieben, dass es dir super wichtig ist, oder beziehungsweise, dass du nicht magst, wenn Meinungen zu Fakten erklärt werden. Mhm. Und dem kann ich mich nur anschließen und das auch im Bereich von Hunden auch, ja, da müssen wir auch genau aufpassen und ja, genauer hingucken, gerade wenn es um Zucht geht, wenn es um die Arroganz von Menschen geht, ja, sich so höher zu fühlen, wenn man Mythen einfach so mitnimmt, kann man da Lebewesen mit schaden. Und das wollen wir natürlich nicht. Gut, dann haben wir's.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, Meinungen oder Anmerkungen, freue ich mich natürlich immer über Kommentare unter der Folge. Auf meiner Seite im Kommentarbereich könnt ihr mir gerne ja etwas dalassen. Wenn euch die Folge insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über ein Like oder ein Follow, je nachdem über welchen Kanal ihr die Folge hört. Und dann in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss auch von mir, einen schönen Tag noch.